Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Wir beginnen heute mit einer dreiteiligen Sendung zum Thema der platonischen Philosophie. Im Oktober 2015 fand in Athen ein Sci-Art-Symposium eben zu diesem Thema statt. Der Referent war Georgios Bebedeles und der Untertitel lautete Satyam Shivam Sundaram, also Wahrheit, Güte, Schönheit. Symposium ist ein Wort aus dem Altgriechischen und lautet, übersetzt so sinngemäß, gemeinsames Trinkfestmahl. In diesem speziellen Fall bedeutet das Trinken aber sicherlich, sich am Nektar zu laben. Der Originalton, der uns aus Athen überspielt wurde, ist aus technischen Gründen leider für das Radio nicht wirklich zu gebrauchen. Daher wird diese Dokumentation von unserem Sprecher Krok Krumbiegel vorgetragen. Und Sie werden nicht, so wie Sie es sonst gewohnt sind, gleichzeitig den Originaltext von Georgios Bebedeles hören. In dieser ersten Sendung heute wird es hauptsächlich um das Thema Schönheit gehen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Socrates, about Plato, about Aristotle, especially Plato and Socrates. And one thing that Swami has asked many times is what was the essence of Plato's teachings? The answer came from Swami, we didn't know. Swami has said many times that the essence of Plato's teachings is Satyam Shivam Sundaram, truth, goodness and beauty.
In den Interviews, die Swami uns gegeben hat, hat er immer über Sokrates, Platon und Aristoteles gesprochen. Besonders über Sokrates und Platon. Eine Frage, die Swami oft gestellt hat, war: Was ist die Essenz der Lehren Platons? Sehr häufig hat er dies gefragt, und es geschah, dass ich zwei- oder dreimal die Gelegenheit hatte, Swami zu antworten, einfach indem ich die Antwort wiederholte, die er uns schon gegeben hatte. Häufig hat uns Swami gesagt, dass die Essenz der Lehren Platons Satyam, Shivam, Sundaram, Wahrheit, Güte, Schönheit ist. Wahrheit, Güte, Schönheit. Die menschliche Seele sehnt sich nach diesen dreien. Und diese Sehnsucht nach Wahrheit, Güte und Schönheit beinhaltet die wahre Bedeutung des Wortes göttliche Liebe. Von den alten griechischen Philosophen war es Platon, der von der Verbindung von Wahrheit, Güte, Schönheit mit Liebe gesprochen hat. Das griechische Wort, das er für diese Sehnsucht benutzt hat, ist Eros. Göttlicher Eros ist ein Begriff, den ihr vielleicht kennt, weil er auch in die westliche Kultur gekommen ist. Vielleicht mit einer veränderten Bedeutung. Aber in dieser Präsentation wollen wir untersuchen, was Platon über Wahrheit, Güte und Schönheit gesagt hat. Und besonders über Schönheit. Und über die Kraft, die es dem Menschen ermöglicht, diese göttliche Schönheit zu erfahren. Denn es ist nicht die gewöhnliche Schönheit, es ist die göttliche Schönheit. Wie können wir diese leben? Wie können wir sie erfahren? Und dies ist die wahre Bedeutung von Liebe, von göttlicher Liebe. Eine Möglichkeit, Satyam, Shivam, Sundaram vorzustellen, ist durch Musik. Und der Erste, der uns das gelehrt hat, ist Swami selbst. Er beginnt seine Ansprachen oft mit Musik, nicht nur mit Sprechen, und dann am Ende schließt er noch einmal mit Musik. Das ist normalerweise nicht der Fall, aber vielleicht nehmen wir es bei Swami einfach hin, weil wir es so von ihm gewohnt sind. Nimm irgendeine andere Rede. Geh zu irgendeinem anderen Ort. Da geschieht es sehr selten. Es ist wirklich sehr selten, sehr einzigartig und sehr schön. Swami hat uns sehr gut darin unterrichtet, dass einer der Wege, sich Schönheit zu nähern, durch Musik geschieht. Deshalb ist es vielleicht das Beste für uns, damit zu beginnen, dass wir Satyam Shivam Sundaram singen. Das ist ein Gedicht von Swami, das ihr alle sehr gut kennt. Lasst mich dieses Gedicht zuerst übersetzen. Sarva Rupa Ataram Shantam. Sarva Nama Ataram Shivam. Sat Chit Ananda Rupam Advaitam. Satyam Shivam Sundaram. Es ist einfach zu übersetzen. Sarva bedeutet alle. Rupa bedeutet Formen. Ataram bedeutet Grundlage. Denn in diesem Universum, wenn du dieses in Kurzform beschreiben möchtest, dann sagen wir, dass es viele Formen und Namen gibt. Nama, Rupa. Das ist der althergebrachte Weg in der indischen Philosophie, die Vielfalt der Welt zu beschreiben. Es ist eine Kombination von vielen Namen und Formen. Alles, was wir sehen, all diese Wesen um uns herum haben eine Form. Und wir geben dieser Form einen Namen. So können wir zusammengefasst sagen, dass das Universum eine Ansammlung, eine Kombination von Namen und Formen ist. Was gibt es über diese Namen und Formen hinaus? Was ist die Ursache? Was ist die Grundlage? Was ist nun von all diesen Formen, Sarva Rupa, Ataram, die Grundlage? Shantam. Shantam bedeutet Friede. So ist alles in Bewegung, alles ist veränderlich. Aber dieser Vers sagt, die Grundlage all dieser Veränderungen ist Friede, die eine Realität, die friedvoll, ruhig und still ist. Sarva Nama Ataram Shivam. Die Grundlage aller Namen ist Shivam, die gleiche Realität. Zuvor wurde sie Shantam genannt. Aber sie kann auch als Shivam bezeichnet werden. Shivam in Sanskrit bedeutet Güte. So hat diese Realität einen weiteren Namen. Shivam. Und nochmals, diese Realität, welche die Grundlage ist, ist Sat Chit Ananda Advaitam. Die einzig wahre Realität. Die eine ohne eine zweite. Also können wir in diesem Gedicht viele Namen für die unveränderliche göttliche Realität finden, und eine davon ist Satyam, Shivam, Sundaram. So haben wir in diesem Gedicht tatsächlich viele Synonyme für die göttliche Realität, die jenseits dieser Manifestationen ist. All diese sind Synonyme, unterschiedliche Wörter, die eine Grundlage von allen Namen und Formen beschreiben. Sehr einfach. Es ist gut, die Bedeutung zu kennen, denn wenn du das Gedicht hörst und du die Bedeutung kennst, macht es einen großen Unterschied. Es geht direkt in dein Herz. Das gleiche gilt auch für Bhajans. Swami hat uns nahegelegt, dass es sehr wichtig ist, den Inhalt der Bhajans zu verstehen. Denn wie kannst du vom Herzen heraus über etwas singen, was du nicht verstehst? Es ist sehr wichtig, mit der Sprache zu beginnen. Jetzt, wo ihr die Bedeutung kennt, können wir zusammen singen.
So, now you know the meaning and we can sing it together. During this presentation, I will focus in concept of Sundaram, of the beauty.
In dieser Präsentation werde ich mich auf das Konzept von Sundaram, Schönheit, konzentrieren, weil Platon diesem einen sehr bekannten Dialog, der Symposium genannt wird, gewidmet hat. Es war ein Kunstsymposium. Einige Dichter hatten sich im Hause eines Atheners namens Agathon versammelt. Er war auch ein Dichter und sie hielten einen Wettbewerb ab, wer wohl am besten über Eros, Liebe, sprechen könne. Das Symposium ist ein wundervolles Buch. Es ist eines der bekanntesten Dialoge Platons, neben der Republik, Phaedo und Phaedrus. Außer dem Symposium habe ich einen anderen großen Philosophen, nämlich Plotin, aufgenommen. Plotin lebte viele Jahre nach Platon. Im 3. Jahrhundert nach Christi Geburt, das heißt ungefähr 600 Jahre nach Platon. Aber er war ein platonischer Philosoph, er verehrte Platon. Platon war sein Lehrer. Er hatte alle seine Dialoge gelesen, er kannte sie auswendig und er entwickelte seine Philosophie beruhend auf den Dialogen Platons. Im Grunde drückt er dieselben Prinzipien aus wie Platon, aber in seiner eigenen Sprache, in einer wunderschönen Sprache. Wir haben viele Übersetzungen seiner Bücher. Auch haben wir in vielen Sprachen Werke von Gelehrten, die seine Schriften intensiv studiert haben. Erst vor kurzem habe ich einen Masterabschluss gemacht und meine Abschlussarbeit war über Plotin. Die bekannteste und am meisten gelesene Abhandlung von Plotin, sowohl im Altertum als auch in der Neuzeit, ist seine Abhandlung über die Schönheit. Wir werden jetzt einige seiner Schriften erörtern. Also, Platon und Plotin gehören einer Schule an, die platonische Philosophie genannt wird. Der erste italienische Gelehrte, der Plotins Werke ins Lateinische übersetzte, war Marsilio Ficino. Er lebte im 15. Jahrhundert. Er führte Plotin im Westen ein, da zu dieser Zeit die Sprache aller Gelehrten lateinisch und griechisch war. Wir wissen sehr genau, dass die Schriften von Plotin die christlichen Philosophen beeinflussten. Sie lasen seine Werke in Griechisch. So wurde die innere Tradition des Christentums nach dem 3. Jahrhundert, als sie offizielle Staatsreligion des Byzantinischen Reiches wurde und im ganzen Römischen Reich alle Griechisch sprachen, von Plotin beeinflusst. Ein weiterer großer Philosoph, der von Plotin beeinflusst wurde, ist Augustinus. Er lebte im 4. Jahrhundert und wird als der größte katholische Kirchenvater betrachtet. Er hat irgendwie den philosophischen Hintergrund der katholischen Kirche geschaffen, weil er sehr gebildet war. Bevor er sich dem Christentum zuwandte, war er Anhänger Plotins und an einem Wendepunkt in seinem Leben. Auch weil seine Mutter Christin war, hat er sich völlig dem Christentum zugewandt und sein Leben Christus gewidmet und der Mission der Kirche, die noch sehr jung war, im 4. Jahrhundert. Aber sein gesamter Hintergrund kam von der platonischen Philosophie. Und jeder, der seine Werke studieren will, wird die Schriften von Augustinus besser aus diesem Hintergrund verstehen. Daher ist Plotin wirklich sehr wichtig für die philosophische Tradition des Westens, für Europa.
But all his background is from Platonic philosophy. And anyone who wants to study will understand much better Augustine's writings if he knows his background. So this philosopher Plotinus is really very important for the philosophical tradition of the West, of the Europe. He lived in Rome. He was born in Egypt, but at some time in his and in Egypt, in Alexandria, he heard about Plato and Platonic philosophy, He fell in love with Plato and this thinking.
Plotin lebte in Rom, kam in Ägypten zur Welt, aber hörte irgendwann in Alexandria von der platonischen Philosophie. Er verliebte sich in Platon und sein Gedankengut, und dann kam ein wichtiger Punkt in seiner Biografie, als er etwa 30 Jahre alt war. Er hatte schon genug von seinem Lehrer gelernt, der ein Lehrer der platonischen Philosophie in Alexandria war. Er wollte Indien besuchen. Das zeigt, dass zu dieser Zeit die Menschen in Ägypten und dem Teil Griechenlands davon wussten, dass es in Indien einige große Philosophen gab, vielleicht verbunden mit der platonischen Philosophie. Warum hätte er sonst dorthin reisen wollen? Weil sie wussten, dass in Indien die Quelle der Philosophie lag. Aber es gelang ihm nicht, denn er trat in die Armee der Römer ein. Der Kaiser wurde getötet, und so konnten sie nicht gen Osten ziehen. So musste er zurückkehren. Aber wir wissen genau, dass er Indien besuchen wollte. Anschließend lebte er in Rom, gründete dort eine Schule. Er unterrichtete dort und begann zu schreiben, als er 50 Jahre alt war. Er schrieb wunderbare Bücher. Plotin hat 54 Abhandlungen geschrieben, und diese 54 sind jeweils in 6 Bände unterteilt, sodass jeder Band 9 Abhandlungen enthält. Und 9 in Griechisch ist Aenea. Deshalb heißen diese Bände Aeneiaden. Die 6. Abhandlung der 1. Aeneiad handelt von der Schönheit. Das ist die 1. Abhandlung, die er schrieb, und es ist möglicherweise die schönste. Ich schlage vor, dass ihr sie lest. Es sind nur 10 Seiten, nur um einen Geschmack davon zu bekommen. Es gibt sehr gute Übersetzungen auf Deutsch und auf Englisch. Also in diesem Buch untersucht er Sundaram, die Schönheit. Platon hatte diese Untersuchung in der Vergangenheit in seinem Symposium gemacht. Und er beginnt mit folgenden Zeilen, 1-6. Er sagt: Schönheit geschieht am häufigsten durch das Sehen, aber man kann sie auch im Hören finden, in der Synthese von Wörtern und in jeder Musik. Genau wie wir vorhin ein schönes Musikstück gehört haben. Wenn wir eine schöne Form sehen, fühlen wir uns angezogen. Wir sagen, eine schöne Form. Vielleicht ist das Wort schön das am meisten verwandte Wort in unserer Sprache. Im Griechischen ist das am häufigsten benutzte Wort kalon, das heißt schön. Deshalb sagen wir kalimera, kalispera, kali nichta, kali orexi und so weiter. Dieses kalo heißt schön. Für alles, was attraktiv ist und Freude in uns erzeugt, sagen wir, das ist schön. Wir haben schöne Formen, schöne Musik, schöne Dinge. Hören ist schön. Aber für die, die etwas über die Sinneswahrnehmungen hinausgehen, für die gibt es ebenso schöne Verhaltensweisen und schöne Handlungen und schöne Charakterzüge und schöne Bereiche des Wissens und die Schönheit der Tugenden. Wenn wir also über die Sinneswahrnehmungen hinausgehen und wenn wir in einem Buch lesen, dann sagen wir, ein sehr schönes Buch, sehr schöne Gedanken. Wir sehen eine Person mit einem sehr guten Verhalten und wir sagen, sehr schönes Verhalten. Wir sehen eine Person mit Werten und wir sagen, was für eine Schönheit diese Person hat. Die Schönheit der Tugenden. Schönheit der Tugenden, nicht Schönheit der Form. So benutzen wir selbst für die innere Persönlichkeit dasselbe Wort Schönheit. Daraus folgt eine wichtige Frage. Dies ist eine tiefgreifende philosophische Frage. Was ist es, das Körper schön erscheinen lässt, und was Klänge schön klingen lässt und anziehend für unser Gehör? Und aus welchem Grund sind all die Tugenden, die die Seele begleiten, schön? Werden all diese verschönert durch ein und dieselbe Schönheit, oder ist die Schönheit im Körper anders als die in anderen Dingen? Schwierige Frage. Aber für jemanden, der ein bisschen von der platonischen Philosophie versteht, ist es nicht so schwierig. Weil Platons Konzept darin bestand, dass alles, was immer wir hören, wir sehen oder wir mit den Sinnen wahrnehmen, nur eine Widerspiegelung ist. Wir sehen etwas Schönes, wir hören etwas Schönes, wir schmecken etwas Schönes, wir sehen einen schönen Charakter. All diese vielen unterschiedlichen Schönheiten sind die Widerspiegelung von der einen ursprünglichen Schönheit, die über die Sinne hinausgeht. Diese Schönheit ist keine Eigenschaft des Körpers. Der Körper selbst ist wie ein Spiegel, der eine Schönheit widerspiegelt, die von woanders herkommt. Und das stimmt vollkommen mit Swamis Leben überein. Ihr wisst doch, was Swami sagt. Alles ist Widerspiegelung, Reaktion, Widerhall. Swami spielte sehr oft mit diesen drei Worten. Widerspiegelung, Reaktion, Widerhall des inneren Selbst. Was immer wir sehen, was immer wir erfahren, es ist nicht da draußen. Es ist nur eine Widerspiegelung. Das ist die Grundidee, das ist das platonische Prinzip. Wir werden später die Gelegenheit haben, es in Einzelheiten zu diskutieren. Daher ist die philosophische Aufgabe die, einen Weg zu finden, sich dieser göttlichen Schönheit zu nähern und sie zu erfahren. Die Schönheit, welche alle Dinge schön macht, welche den Charakter verschönert, welche die Musik schön macht. Swami zitiert häufig einen Sanskrit-Spruch, Raso Vai Saha. Gott ist Süße. Wenn du zur indischen Kantine gehst, isst du Rasam, zum Reis. Rasa ist die Soße. In der Taittiriya Upanishad wird Gott mit diesem Namen Rasam angerufen. Raso Vai Saha. Vai Saha bedeutet er. Er ist Rasam. Gott ist Rasam. Er ist die Soße. Ohne Soße schmeckt nichts. Genau wie Süßigkeiten und Zucker. Dies ist ein Beispiel, das wir von Swami gehört haben. Wir haben viele verschiedene Süßigkeiten. Ihr geht in eine Bäckerei und ihr seht so viele verschiedene Arten von Süßigkeiten. Und ihr wisst nicht, was ihr wählen sollt. Wir alle haben dieses Problem, dieses oder jenes. Und manchmal wollen wir alles probieren. Aber all diese Süßigkeiten haben eines gemeinsam, den Zucker. Ohne den Zucker wären alle anderen Zutaten für uns nicht interessant. Was diese kleine Form für unseren Mund attraktiv macht, das ist der Zucker. Zucker ist etwas, was alles durchdringt und allem die Süße gibt. Das Gleiche gilt für Schönheit. In Großbuchstaben, die göttliche Schönheit. Das ist die göttliche Realität, die all diese äußeren Manifestationen durchdringt und sie verschönert. So ist das die Bedeutung der ursprünglichen Frage von Plotin. Es gibt viele schöne Dinge, aber sind diese Dinge schön aus eigener Kraft oder hängt ihre Schönheit von einer anderen Schönheit ab? Das ist die grundlegende Frage. Was ist es, was alles schön macht? Dies ist das Thema unserer Untersuchung. Ein sehr schöner Gedanke, nicht wahr? Sehr tiefgehend. Ein sehr schöner Gedanke, der im Zentrum des platonischen Denkens liegt. Das ist das Konzept von platonischer Schönheit, über das Swami so oft gesprochen hat und wozu er das Sanskrit-Wort Sundaram benutzt hat. Satyam Shivam Sundaram.
Is this beauty their own, or there is something which gives the beauty to these objects? And here we have the answer by Swami. Of course, the answer is given also by philosophy. This is the Sundaram, Satyam Shivam Sundaram. This divine beauty is the source of.
Bye.
So we move now some hundred years before to Plato. There was also another dialogue of Plato, is called the Hippias Major. In this dialogue he speaks about this problem of beauty.
Jetzt bewegen wir uns ein paar hundert Jahre zurück, von Plotin zu Platon. Bevor ich über das Symposium sprechen werde, das ich schon zuvor erwähnt habe, möchte ich, dass ihr eure Aufmerksamkeit auf einen früheren Dialog richtet, der Hippias Major genannt wird. Es ist eines der weniger bekannten Werke Platons, aber in diesem Dialog spricht er zum ersten Mal über das Problem der Schönheit. Er stellt die gleiche Frage, die wir zuvor bei Plotin hörten. Was ist die Schönheit selbst? Das ist der Ausdruck, den er benutzt für die göttliche Schönheit, das Schöne selbst, durch dessen Hinzufügung alle anderen Dinge verschönert werden und dadurch schön erscheinen, wenn seine Form zu irgendeinem von ihnen hinzugefügt wird. In diesem Dialog gibt er jedoch keine Antwort. Dies ist eine Vorgehensweise von Sokrates. Er fragt den Gesprächspartner, was ist Schönheit? Und der Gesprächspartner zum Beispiel gibt die Antwort, Schönheit ist Gold. Dann zeigt Sokrates, dass Schönheit nicht im Gold liegt. Er fährt fort, indem er sagt, dass Schönheit ein hübsches Mädchen ist oder Schönheit darin besteht, reich zu sein und respektiert zu werden oder das Vergnügen, das wir empfinden beim Hören oder Sehen. Er gibt 7 Antworten. In allen Fällen mit einigen Fragen und Antworten. Sokrates zeigt, dass all das nicht Schönheit ist. Und hier endet der Dialog, ohne eine Antwort zu geben. Aber das Erste, was wir erkennen dürfen, und das ist sehr wichtig, ist Folgendes. Das, was attraktiv und schön ist, ist nicht da draußen. Es ist nicht in den Dingen. Das ist sehr wichtig, weil diese Erkenntnis einen Zustand des Loslassens schafft. Wenn du überzeugt bist, dass die wahre Schönheit nicht dort, draußen, ist, dann wirst du nicht davon angezogen. Aber in deinem Inneren spürst du die Sehnsucht. Du suchst nach der wahren Schönheit. Deshalb ist es sehr wichtig, diese grundlegende Frage zu stellen. Ist diese Welt schön aus sich selbst heraus? Oder gibt es da etwas anderes, was sich in dieser Welt widerspiegelt? Die Antwort, die wir auf diese Frage geben, ist von herausragender Bedeutung. Wenn du die Frage so beantwortest, dass es etwas gibt, was über die manifestierte Schönheit hinausgeht, dann wirst du dich immer danach sehnen. Und das ist nun ein Text von Swami aus dem wundervollen Buch Premadara. Es ist ein kleines Buch und enthält einige Briefe, die Swami an seine Studenten in Brindavan oder Puttaparthi geschrieben hat. Es ist ein wundervolles Buch. Ich schlage euch vor, dass ihr es bei euch tragt und von Zeit zu Zeit darin lest. In diesem Buch habe ich kürzlich genau über dieselbe Sache gelesen. In einem Brief spricht Swami über die Schönheit und sagt zu seinen Studenten, Schönheit ist keine unabhängige Tugend, sondern liegt in der Art und Weise, wie der Geist eines Wesens berührt wird, durch eine äußere Form. Diese Form wirkt als Widerspiegelung, entsprechend der Vorliebe, die in dem Subjekt vorhanden ist. Ein sehr schwieriger Satz, geschrieben von Swami, sehr philosophisch. Er besagt, ein Subjekt wird durch eine äußere Form beeinflusst, so dass wir Sinnesinformation von einer äußeren Form bekommen und dies ist ein Gegenüber, das heißt eine Widerspiegelung der Vorliebe, die in dem Subjekt vorhanden ist. Also denken wir, dass Schönheit da ist, aber diese Schönheit ist nur eine Widerspiegelung der Schönheitsvorliebe, die in uns ist, in dem Subjekt. Wie ich schon vorher gesagt habe, ist alles Widerspiegelung, Reaktion und Widerhall des inneren Wesens. Irgendwie wird dieses innere Wesen nach außen gespiegelt und diese Widerspiegelung, ausgehend von uns selbst, kommt zu uns zurück. Und es ist eine Illusion, wenn wir denken, dass das Objekt außerhalb diese Schönheit besitzt. Aber hier sagt Swami, dass die Vorlieben in dem Subjekt existieren. und er gibt ein nettes Beispiel von einem Hund, der einen Knochen besitzt. Und weil der Hund den Knochen sehr mag, fängt er an, ihn zu kauen, zu kauen, zu kauen, und weil er so gierig und wild kaut, verletzt er sich und fängt an zu bluten. Und er schmeckt das Blut in seinem Mund. Und dieses Blut macht den Knochen noch schmackhafter für den Hund. Aber der Hund bemerkt nicht, dass dieses Blut sein eigenes Blut ist, und er denkt, dass der Knochen sehr schmackhaft ist, weil da etwas Blut ist. Das Gleiche gilt für die Situation der Schönheit, wie Swami es hier beschreibt. Er benutzt noch ein anderes Beispiel von einem Hirsch, welcher Kasturi Mrigam, Moschushirsch, genannt wird. Das ist auch der Name von Swamis Biographen. Kasturi ist ein Geruch. Kasturi Tilakam Narayanam. Das ist ein Bhajan. Narayana hat ein Tilakam, das mit Kasturi verziert ist. Kasturi, Moschus, ist ein sehr schöner Duft. Und dieser Hirsch wird Kasturi Mrigam genannt, weil dieses Parfum aus seinem eigenen Nabel kommt. Und die Jäger wollen diesen Hirsch töten, um dieses Parfum zu bekommen, welches aus dem Nabel kommt. Dieses Moschus wird in Sanskrit Kasturi genannt und Mrigam bedeutet Tier. Dieses Tier hat dieses Parfum in seinem eigenen Nabel und denkt, woher kommt dieser schöne Geruch? Und es geht hierhin und dahin und versucht herauszufinden, woher dieser Duft kommt. Und ist verloren und verwirrt und kann den Ort nicht finden, von dem der Duft herrührt. Aber die ganze Zeit rennt es umher auf der Suche nach äußerlichen Objekten, um die Quelle dieses Duftes zu finden. Doch die Quelle dieses Duftes ist sein eigener Nabel. Wir haben hier ein weiteres wunderbares Beispiel. Swami sagt, Schönheit ist nicht unabhängig im Außen, sondern im Subjekt anwesend. Und dann sagt er, Objekte erscheinen als schön, solange eine Nachfrage von innen heraus nach ihnen besteht. Sie erscheinen schön, nicht sind schön, nur solange du sie begehrst. Wenn kein Begehren besteht, dann ist da keine besondere Schönheit in irgendetwas. Es ist Maya, die dem Objekt die Schönheit verleiht. Schaut her, was für ein Satz von Swami. Das ist die ganze Wahrheit und das ist alles in der platonischen Philosophie. Was ich gerade dabei bin, über Schönheit zu diskutieren, fasst er in nur 4 Sätzen zusammen. Er sagt, wenn kein Begehren besteht, dann ist da keine besondere Schönheit in irgendetwas. Dann empfindest du keine Anziehung. Es ist Maya, die dem Objekt Schönheit verleiht. Es ist eine Illusion, die dich veranlasst zu glauben, dass diese Schönheit in den Objekten enthalten sei, weil Maya Illusion bedeutet. Es ist Illusion oder Unwissenheit, die dich glauben lässt, dass die Schönheit, die du suchst, da draußen in einem Sinnesobjekt zu finden ist. Als Ergebnis davon fühlst du dich von einem Sinnesobjekt angezogen. Wenn du einen Wunsch hast, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du bekommst das Objekt. Wenn du das Objekt bekommst, dann hast du Gier. Wenn du das Objekt nicht bekommst, hast du Ärger. Also hängen beide Ärger und Gier von dem ursprünglichen Wunsch ab.
Anapiksha Shuchir Daksha Udasino Gatavyataha Sarvaramba Parityagi Yomat Bhakta Samipriyaha Yomat Bhakta Samipriyaha. Wer wunschlos, rein und fest entschlossen, gleichmütig und ohne Sorgen ist, wer bei allem Tun auf Selbstdarstellung verzichtet, der mein Ergebener ist mir lieb, der mein mir Gebener ist mir lieb. Wer wunschlos, rein und fest entschlossen, gleichmütig und ohne Sorgen ist, wer bei allem Tun auf Selbstdarstellung verzichtet, der mein mir Ergebener ist mir lieb. Der mein mir Ergebener ist mir lieb. Anapeksha, Shuchir Daksha, Udasino Gata Vyataha, Sarvaramba Parityagi, Yomat Bhakta Samipriya, Yomat Bhakta Samipriya.
Wenn du in der Lage bist, die Wünsche zu kontrollieren, dann gibt es keinen Grund, ärgerlich zu werden. Wenn du keine Wünsche hast, dann wirst du dich nicht ärgern. Ärger besteht, weil etwas nicht nach deinen Plänen läuft und nach deinen Vorlieben. Wenn etwas geschieht, was du nicht magst, dann wirst du ärgerlich. Aber wenn du losgelöst und wie ein Augenzeuge davon bist, was geschieht, dann wirst du nicht ärgerlich werden. Schönheit in den Objekten, das ist alltägliche Schönheit. Das ist nicht göttliche Schönheit, sondern diese Schönheit ist nur eine Widerspiegelung der göttlichen Schönheit, die nicht außerhalb von dir ist, sondern in dir. Du siehst Dinge und sie scheinen schön zu sein. Aber Swami sagt hier, es ist Maya, die dem Objekt die Schönheit verleiht. Was ist damit gemeint? Die wahre Schönheit ist nicht im Objekt. Sie wird nur in den Objekten gespiegelt. Es ist in dir. Es geht von dir nach außen. Es wird dann in den Objekten wiedergespiegelt und macht sie schön. Aber es ist die Göttlichkeit in dir, nicht die Göttlichkeit in den Objekten. Die Objekte sind ohne jeden wahren Wert. Das ist hier der Hauptgedanke. Die Schönheit wird zu einem Objekt. Tatsächlich ist die Schönheit in dir. Aber die Unwissenheit oder Maya ist es, die dem Objekt Schönheit verleiht. Es ist Maya, Unwissenheit, die dem Objekt im Äußeren Schönheit verleiht. Zurück zu uns Menschen. Die Lehre, die wir hieraus lernen dürfen, ist, wenn wir angezogen werden von etwas, das uns als schön erscheint, dann ist es möglicherweise so, dass es nicht als schön erscheint für jemand anderen. Das ist nicht so wichtig. Das ist jetzt nicht die Frage, die zur Diskussion steht. Aber dann, wenn wir uns von einem schönen Ding angezogen fühlen, von etwas, das schön zu sein scheint, dann müssen wir uns daran erinnern, dass diese Schönheit nicht zu diesem Objekt gehört. Das ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern. Wir können sagen, dass es eine Widerspiegelung Gottes oder eine Widerspiegelung unserer eigenen Schönheit ist, unseres eigenen göttlichen Selbst. Das ist es, was hier gesagt wird. Jede Person empfindet große Freude, schöne Dinge zu sehen. Ihr seid nicht die Einzigen. Deshalb sind wir so angezogen, deshalb ist die Schöpfung so anziehend. Aber die Frage ist, wie viel könnt ihr das schmecken? Und die Frage ist doch, wenn ihr in der Lage seid, die Quelle dieser Schönheit zu finden, um wie viel größer wird diese sein? Stellt euch vor, jetzt seid ihr angezogen von der Widerspiegelung und ihr fühlt euch so glücklich über diese Widerspiegelung. Um wie viel glücklicher würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in Kontakt mit dem Ursprung kommen würdet? Stellt euch das vor. Deshalb sagen wir, dass Gott Glückseligkeit ist. Selbstverständlich ist die Welt gefüllt mit Freuden und Attraktionen, aber diese sind alle nur ein Bruchteil von dieser göttlichen Glückseligkeit. Deshalb müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil, wenn wir dies nicht verstehen, sonst die Gefahr besteht, dass wir hierhin und dorthin gehen, und das ist nicht der richtige Weg, um die Quelle zu finden. Ihr versteht, dass es kein einfacher Weg ist, wie ihr wisst, aber das ist ein Einwand von vielen Leuten, wenn wir über Philosophie sprechen. Oder aber ihr sprecht mit Leuten und ihr beginnt damit zu sagen, dass sie ihre Wünsche ein wenig kontrollieren sollten und etwas begrenzen. Aber sie sind nicht bereit dazu und sie sagen dann, während ich in dieser Welt lebe, möchte ich diese Welt auch genießen. Das ist mein Lebenssinn. Aber die Philosophie erinnert uns daran, dass die Anziehung dieser Welt nur eine Widerspiegelung ist und sie dich dahin führen sollte, die unveränderliche Schönheit zu finden. Denn wenn du dieses Vergängliche schmeckst, wie lange wird es anhalten? Eine Stunde? Einen Tag? Einen Monat? Das Problem besteht darin, dass es früher oder später verschwinden wird. Die Blumen, die ihr vor Swami hinlegt, müssen morgen ausgetauscht werden. Ihr habt einen Körper, jetzt ist er schön, aber was geschieht in 10 oder 20 Jahren? Und dann bist du traurig in 30 Jahren. Du bist dann traurig, weil, wenn ihr angezogen seid von diesem Körper oder eurem eigenen Körper und ihr Freude von diesem Körper empfangt, dann seid ihr traurig und ihr wisst nicht, wie ihr diese Traurigkeit überwinden könnt. Natürlich könnt ihr eine Grenze finden. Ihr müsst eure Loslösung nicht übertreiben. Ihr müsst auch eine Grenze setzen bezüglich dessen, was ihr anschaut, denn alles beginnt mit dem Sehen. Ihr seht ein schönes Objekt, dann schließt ihr eure Augen. Und anstatt zu meditieren, seht ihr wieder das gleiche Objekt. Wenn ein junger Mann sich von einem schönen Mädchen angezogen fühlt, nett anzuschauen, okay, sagt er, ich werde sie nicht ansprechen, nicht berühren, nein. Und dann geht er in den Meditationsraum und statt Swami sieht er ein schönes Mädchen. Er kennt diese Schönheit dort nicht. Sie ist schön, natürlich. Sie ist sehr schön, sehr attraktiv. Aber er weiß nicht, dass diese Schönheit von innen kommt. Deshalb wird er abhängig von der äußeren Schönheit. Und das schafft Abhängigkeit, weil du dann nicht frei bist. Du bist abhängig vom Essen. Dieses Essen, das du magst, und du gehst dorthin, um es zu kaufen, alle Zutaten, nimmst dir Zeit zum Kochen, alles, weil du es schmecken möchtest. All dies schafft Abhängigkeit. Die Epikureer sind für Plotin diese Art von Philosophen, schwergewichtige Vögel, die als Wahrheit einzig und allein das Reale akzeptieren, genau wie Hühner. Die zweite Art von Philosophen sind die, die sich etwas über den Dingen da unten erhoben haben, motiviert vom besten Teil ihrer Seele, sich vom Angenehmen hin zu einer größeren Schönheit zu bewegen. Aber unfähig, wirklich zu sehen, was da oben ist, kommen sie wieder herunter und bringen mit sich in diese reale Welt, aus der sie sich versucht haben zu erheben, die Tugend und ethisches, moralisches Handeln. Nun, wie kann man dies verstehen? Diese Leute sind etwas verfeinert in ihren Gedanken. Sie verstehen, wie wichtig Tugend und ethisches Handeln ist. Sie sind sehr ethische Menschen, weil sie verstehen, dass da etwas außerhalb ist, das alles kontrolliert. Es gibt da einige Gesetze im Leben und wir müssen diesen Gesetzen folgen, weil sie etwas höher geflogen sind, verstehen sie dies. Aber das ist das Einzige, was sie sich aus der Philosophie herausholen. Sie gehen nicht höher hinaus. Und was bedeutet dieses höher hinausgehen? Höher hinausgehen bedeutet zu verstehen, dass diese Welt nicht die endgültige Realität ist. Sie ist nicht wahr. Diese Philosophen sind die Stoiker. Kennt ihr die stoische Philosophie? Stoische Philosophen waren sehr ethische Menschen. Sie hatten starke ethische Prinzipien. Wir wissen auch von einigen römischen Kaisern, dass sie Stoiker waren, aber sie glaubten nicht daran, dass es noch mehr geben könnte, etwas, was im metaphysischen Bereich liegt. Es ist genau wie heute. Ihr habt vielleicht solche Leute getroffen. Es gibt viele Menschen, die sich sehr ethisch in ihrem alltäglichen Leben verhalten, die auch helfen möchten. Sie haben gute Werte, gute Familien, sie helfen in der Gesellschaft. Aber wenn du mit ihnen ein Gespräch beginnst und du sagst zu ihnen, »Was du tust, ist korrekt, richtig, aber vielleicht gibt es doch noch etwas mehr«, es gibt nicht nur dies. Diese Realität ist veränderlich. Und es gibt Gott. Weißt du, du bist nicht nur der Körper, sondern weißt du auch, dass du eine unsterbliche Seele hast? Und du versuchst mit diesen Leuten über metaphysische Realitäten zu sprechen. Da werden viele nicht bereit sein, das zu akzeptieren. Ist es nicht so? Sie bleiben da stehen. Und hier sagt Plotin, sie versuchten es, weil sie von dem besten Anteil ihrer Seele angespornt wurden, weil sie da etwas wahrnahmen, weil sie vielleicht etwas tun wollten, das sie aber nicht erreicht haben. Manchmal waren sie dann enttäuscht und sagen dann, »Mir geht es gut, ich werde ein sehr guter Mensch in der Gesellschaft sein. Ich werde für meine Familie da sein.« Und nun all diese Fragen. Was kümmert es mich, wer Gott ist? Was geschieht, nachdem ich gestorben bin? Das kümmert mich nicht. Und das ergibt wieder ein sehr schönes Bild. Drei verschiedene Vögel. Ein Vogel ist so schwer, er kann überhaupt nicht fliegen, obwohl er Flügel hat, so dass er nur diese materielle Realität sieht, nur das Angenehme suchend. Das ist heutzutage eine sehr große Gruppe. Sie kümmern sich nicht um ethische Prinzipien. Ihr wahres Ziel ist, Vergnügen zu haben und sich ihre Wünsche zu erfüllen. Deshalb gibt es keine Ethik mehr in unserer Gesellschaft, weil Vergnügungen wichtiger sind. Das ist also der eine Vogel.
Und wenn Sie wissen möchten, wie es mit den philosophischen Vögeln weitergeht, dann muss ich Sie leider auf die nächste Sendung vertrösten, denn leider ist eine Stunde schon wieder vorbei. Sie hörten eine Dokumentation eines Symposiums in Athen aus dem Jahre 2015. Der Referent war Georgios Bebedelis und der Sprecher Krok Krumbiegel. Seien Sie gespannt auf den zweiten Teil. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger. Tatra komu akashoka ikatvam anupashyata.